Auch ich darf euch begrüßen von hier vorne. Ich hätte fast den Moment meinen Einsatz verpasst, dass die Jolene und der Nico aufgehört haben. Danke übrigens nochmal. Letztes Jahr habe ich euch eine Predigt gehalten, eine von denen, ziemlich am Anfang. Weiß nicht, ob sich der eine oder andere erinnert, da ging es um die Namen Gottes. Und war in so einer, in der Präsentation gab es so eine Folie, da war so eine Übersicht mit den wichtigsten oder denen, die mir damals so am wichtigsten waren. Und in der Einleitung, in der Hinführung auf dieses Thema damals, habe ich auch schon ein bisschen ausgeholt und von unseren Namen erzählt oder was davon gesagt. Ne, vielleicht erinnert ihr euch an diese Geschichte aus unserem Hauskreis, wo dieser arme Jörg, der Bauer, dann mit seinem Namen plötzlich unfreiwillig zu einem Lacher geworden ist. Und da möchte ich heute nochmal weitermachen. Nicht bei dem Jörg und dem Lacher, aber bei unseren Namen. Und mit euch darüber gemeinsam nachdenken. Dieses Thema von den Namen, das begleitet mich jetzt tatsächlich schon eine ganze Zeit. Und ich finde Namen an sich eine spannende Sache. Speziell auch in der Bibel, weil sie dort eben mehr sind oder ganz oft mehr sind als einfach nur ein Mittel zur Unterscheidung von Personen. Und das ist bei uns ja heute auch nicht anders. Es ist nicht egal, wie du heißt. Dein Name gibt Aufschluss über deine Herkunft, teilweise sogar über dein Alter, deine soziale Zugehörigkeit, dein Geschlecht. Er kann Segen oder Last sein, Hilfe oder Bürde. Er sagt uns, aus welcher Familie du kommst und in manchen Fällen sogar, welchen Glauben du hast. Das ist bei uns jetzt nicht mehr so stark der Fall, aber in anderen Kulturen gibt es das noch stärker. Was ist denn das überhaupt, Name? Der Duden sagt dazu, dass es ein Wort ist, mit dem man etwas als Vertreter einer Art oder einer Gattung benennt oder eine besondere Benennung eines einzelnen Wesens oder Dinges, durch das es von ähnlichen Wesen oder Dingen unterschieden wird. Also geht es darum, Dinge oder Wesen bzw. Personen voneinander abzugrenzen, zu unterscheiden. Dafür könnte man das doch so machen wie unser Staat auch. Peter Müller gibt es in Deutschland rund 5000 Mal. Und Menschen mit dem Nachnamen Wang in China gibt es mehr als in Deutschland Einwohner. Also ist schon schwierig, ne, sich allein über den Namen eindeutig zuzuordnen. Deswegen hat das deutsche Finanzamt oder der deutsche Staat, aber getrieben über das Finanzamt, 2008 eine Gesetzesänderung gemacht, sodass jeder mit seiner Geburt direkt eine Steueridentifikationsnummer erhält, damit man wirklich genau sagen kann, wer ist. Die ist einmalig und eindeutig, also warum benutzen wir nicht die im privaten Gebrauch? Wäre doch irgendwo einfacher. Ich war jetzt die Woche nochmal in einer Telefonkonferenz, ist ja jetzt ne, Corona und Co., da bist du also ständig irgendwie in welchen Telefonkonferenzen. Und da war es mal seit langem nochmal so, dass es halt mehr als einen Michael gab. Früher war mir das ständig passiert. Und dann so, ja, Michael 1, Michael 2, ah, dürfen wir dich beim Nachnamen nennen und so, hat man dann da rumgeeiert und es gab trotzdem ständig nochmal Komplikationen, weil man nicht genau wusste, wer ist jetzt eigentlich gemeint. Aber ihr habt gelacht, ne? Es ist uns sofort klar, dass das will man nicht, eine Nummer. Das geht nicht. Eine Nummer ist unpersönlich und tot. Und dort, wo wir als Nummer behandelt werden, passiert uns ja manchmal so, da regt sich schon so manches in einem auf. Das macht, ich bin doch keine Nummer, geht doch nicht. Man merkt also bei uns Menschen, dass das mit dem Namen als alleiniges Mittel zur Unterscheidung nicht alles ist. Wo kriegt man den eigentlich her, den Namen? Naja, es ist eigentlich irgendwo ziemlich einfach, von Mensch zu Mensch. Der Normalfall ist, dass die Eltern eines Kindes in der Zeit der Schwangerschaft überlegen, wie das Kind denn heißen soll, mit Vornamen. Denn der Nachname stellt sich eigentlich gar nicht in Frage. In dem Moment, wo man heiratet, fragt der Standesbeamte, was ist der Familienname, sprich, welchen Namen werden die Kinder haben. Und wenn man nicht verheiratet ist, ist automatisch der Name der Mutter derjenige, den das Kind bekommt. Es sei denn, man hat irgendwie noch eine Absprache gesprochen, aber man kann sich im Prinzip nur zwischen den beiden entscheiden. Im späteren Verlauf des Lebens kommt es aber dann doch vor, dass man sich selbst einen Namen gibt, also einen Vornamen zumindest. Künstler machen das oft, da kennen wir das, ne? Dass die sich statt ihres echten Namens einen Künstlernamen geben. Und im Internet ist es auch oft üblich, nicht unter seinem richtigen Namen da zu agieren, wenn man in einem Forum ist oder in einer Chatgruppe oder sowas oder in sozialen Medien oder bei Spielen, sondern dass man sich da so ein Pseudonym oder ein Nickname, also einen Spitznamen gibt. Und man macht das, um eine andere Identität anzunehmen. Dafür gibt es jetzt verschiedene Gründe. Der Künstler macht das vielleicht, weil er sagt, naja, so mein normaler Name, Thomas, den Nachnamen habe ich vergessen, aber Clouseau, den habt ihr vielleicht schon mal gehört, so ein deutscher Sänger. Clouseau klingt doch irgendwie interessanter als Thomas. Ich meine, nichts gegen Thomas, aber so auf einer Platte, auf einem Plattencover findet man den Thomas nicht so oft. Dass also der Künstlername besser zu ihm passt als sein bürgerlicher Name. Und bei so einem Chat-Teilnehmer, da kann das schon mal auch der Grund sein, dass man sagt, unter diesem Schutz des Pseudonyms oder des Spitznamens kann man dann halt schon mal Zeug machen oder Sachen sagen, die man so normalerweise nicht raushauen würde. Also wir erkennen, dass es bei diesem Namen ganz viel um das Thema Identität geht. Und es ist interessant, dass die in der Regel von außen geprägt bzw. mitgeprägt wird. Dabei spielt dann allerdings der reale Vorname eine untergeordnete Rolle. Der Nachname kann noch mal je nachdem ein bisschen wichtiger werden, gibt dann doch sowas wie Familienidentitäten. Ne? Ein Kloppi zu sein ist eine Identität, ein Kasi zu sein auch. Dann gibt es noch Familiendynastien, das ist jetzt weder das eine noch das andere, also weder die Kasis noch Kloppis, würde ich sagen, ist eine Familiendynastie. Aber wir kennen das so aus Literatur und Filmen, ne? Die Buddenbrooks oder die Kennedys. Oder denken wir an den Adel, wo Familienzugehörigkeit bis heute eine sehr starke Auswirkung auf die Identität von jedem einzelnen Mitglied in so einer Familie hat. Es gibt aber eben Namen, die nicht Peter oder Michael oder Jolien heißen, die aber eine umso stärkere Wirkung auf uns haben, weil sie beschreiben, wie wir oder andere uns sehen oder sehen wollen. Was meine ich damit? Nun, ich rede von Namen wie diesen hier. Ich habe jetzt die in meiner Aufzählung, die lasse ich die Geschlechter immer so wechseln, damit ihr daran erkennen könnt, also da ist immer ein der oder eine die mit gemeint. Das sind so Sachen wie der Lustige, die Macherin, der Gewinner, die Schöne, der Starke, die Schlaue, der Sportliche, die Alleskönnerin, der Clown, die Wichtige, der Checker, die Kämpferin, der Wissende, die Hässliche, der Verlierer, die Chaotin, der Schwache, die Kranke, der Nerv, die Versagerin, der Reiche, die Dicke, der Nette, die Rebellin, der Kleine, die Fromme, der Schwätzer. Könnt jetzt unendlich weitergehen mit dieser Aufzählung, weil diese Liste ist quasi unbegrenzt. Aber ich bin mir sicher, dass jeder von euch so vielleicht mindestens an einem dieser Namen sich wiedergefunden hat. Jetzt kann man ja mal sagen, dass die Dinger zuerst einmal eine neutrale Beschreibung von einem Zustand oder einer Wahrheit ist, die in einer bestimmten Situation einfach nur richtig ist. Wenn ich also zum Beispiel gerade einen Witz gemacht habe, dann bin ich der Lustige. Oder wenn ich bei Mensch ärger nicht dich, derjenige bin, der als Letzter noch ein Steinchen draußen hat, dann bin ich halt der Verlierer in diesem Moment. Ich meine aber, und ich glaube, das habt ihr schon längst geschnallt, dass diese Namen uns über eine ganz spezifische Situation hinaus festlegen wollen, uns eine Rolle zuweisen, zum Namen werden. Und das Problematische daran ist, dass es fast immer unterbewusst passiert. Wir alle sehnen uns nach Liebe, nach Anerkennung, nach gesehen werden, möchten Teil einer Gruppe sein und wir leben als Menschen nicht allein. Wir werden in Familien hineingeboren, gehen dann in den Kindergarten, die Schule, schließen Freundschaften, gehen arbeiten. Unser Leben findet ganz viel in Gruppen statt, die uns prägen. Wir leben immer in dieser Wechselwirkung von Mensch zu Mensch. In der Familie geht das los und ist auch am prägendsten für uns. Die Mutter, der Vater, der Bruder, die Schwester, Oma, Opa und so weiter, sie alle geben uns mehr oder weniger diesen Namen. Die passiert oft oder meistens ohne tiefere Absicht, aber sie bleibt nicht ohne Wirkung. Was meine ich damit? Ich erzähle euch mal an einem Beispiel aus meiner Biografie, was ich meine oder wie das so ist. Also ich bin der Jüngste, ist zwar mit 51 immer noch ein bisschen komisch, aber ich bin der Jüngste von 3 Geschwistern, sind heute alle da. Eine 5 Jahre ältere Schwester, die Claudia, und einen etwas mehr als 1 Jahre älteren Bruder, den Christian. Meine Geschwister haben als Baby nicht gerne und nicht gut gegessen und konnten nicht so gut schlafen und haben von meiner Mama einfach viel Kraft gefordert. Als Vater von 2 Kindern würde ich heute sagen, also 2 ganz normale Kinder halt. Aber auch natürlich schon Kinder mit einem ganz eigenen Charakter. Und jetzt war ich in der Vorbereitung an dem Punkt, dann auch schon so einen Namen ihnen mitzugeben und habe gesagt, nee, das machst du jetzt mal gerade nicht. Davor behüte ich mich mal. Also als ich geboren wurde, hatte meine Mama also schon alle Hände voll zu tun. Ich weiß nicht, ob sie während der Schwangerschaft in Sorge war, wie sie das jetzt alles noch schaffen soll, wenn da jetzt noch einer dazukommt. In jedem Fall hat sie aber dann im Vollzug mit mir gemerkt, dass ich wohl ziemlich schnell und gerne gut geschlafen habe. Meiner Mama ist das Essen wichtig gewesen und ist es auch heute noch. Und ich habe von Anfang an gerne und viel gegessen. Wir hatten also an dem Punkt so ein Match, so eine Gemeinsamkeit. In dem Zusammenhang wurde dann immer gerne die Geschichte erzählt, dass ich als Säugling irgendwann so eine Entzündung oder einen Pilz im Mund hatte und der wohl so sehr schmerzhaft sein soll. Und die konnten das alle gar nicht fassen, dass das meinem Appetit überhaupt keinen Abbruch getan hat. Und ich soll auch viel gelacht haben. Das waren jetzt allein die Fakten. Als ich dann größer war, hat meine Mama dann mir oft gesagt, dass ich ja Sonnyboy bin. Einfach weil es leicht war mit mir. Und diese Aussage wurde dann immer begleitet von einer positiven Zuwendung. Und meine unbewusste Lernerfahrung war dann die, wenn du Leuten das Zusammensein mit dir leicht und angenehm machst, bekommst du am meisten Liebe und Zuwendung zurück. Versteht ihr diese Wirkungsweise? Und so funktioniert das in allen Gruppen, in denen wir so unterwegs sind. Mit dem Älterwerden wird das zwar geringer, weil wir fertiger im Sinne von nicht mehr so prägbar sind, aber so ganz weg ist es nie. Jetzt sind die Gruppen, in denen wir uns so bewegen und die uns prägen, mehr oder weniger unterschiedlich. Das führt dann dazu, dass uns diese Gruppen unterschiedliche Namen geben. Du kannst zum Beispiel in einer Gruppe, zum Beispiel in der Fußballmannschaft, der Torjäger sein. In der Schule bist du vielleicht der Clown. Und in der Familie vielleicht der Versager. Das bedeutet ganz automatisch, dass dein Verhalten in jeder Gruppe unterschiedlich ist und du die Familie höchstwahrscheinlich auf das Nötigste reduzierst. Manche Namen decken sich auch in den verschiedenen Gruppen und so entsteht ein bunter Haufen von unterschiedlichen Namen, die so an uns kleben. Stellt euch das mal so vor wie so ein Post-it. Kennt ihr diese Dinger, diese Notizzettel, wo auf der Rückseite so ein bisschen Kleber dran ist, die man dann überall irgendwo hinhängen kann als Erinnerung. Und so ein Post-it, Benni, geh mal auf die nächste Folie, das wäre dann so, ne? Jeder, der mehr oder weniger lang mit dir unterwegs ist, der hängt dir so ein Ding ran, ein oder eben mehrere. Manche von denen sind kurzlebig und fallen wieder ab, andere sind von Dauer und kleben ein ganzes Leben an einem dran. Ruhig. Wenn ihr euch an diese Aufzählung erinnert, dann waren das ja ungefähr so zwei Sorten von Namen. Die einen, von denen man sagen würde, ist doch okay, was ist denn daran schlecht, so möchte ich gerne heißen. Und die anderen, von denen man ganz klar sagen würde, also so lieber nicht. Jetzt hängen diese Namen ja erstmal nur außen an uns dran, ne? So wie hier an diesem Menschen. Und bestimmen lediglich, wie die Menschen von außen uns sehen. Das bedeutet noch nicht automatisch, dass das zu unserer eigenen Sicht wird oder unserer Sicht entspricht. Aber es spielt eine starke Rolle dabei, wie wir unsere eigene Identität sehen oder wie wir sie uns wünschen. Denn diese Namen passen mehr oder weniger zu uns. Sie sind von uns geliebt oder gehasst. Es gibt also so eine gewisse Spannung, so eine Dynamik und in diesem sich daraus entstehenden Identitätsprozess. Es entwickelt sich ein Ist-Bild und ein Wunschbild, denn wir entwickeln dieses Wie möchte ich gerne sein Bild von uns von ganz alleine. Und das ist auch so ein Grund, warum so Social Media heute so einen Nerv getroffen hat und so erfolgreich ist, weil man da nämlich ein bisschen selber rumbasteln kann an seiner Identität. Also bei Facebook, Instagram, TikTok und Co. geht es eben darum, dass man ein Bild von sich bauen kann. Du postest die Sachen, die deinem Bild, Wunschbild entsprechen und die anderen Sachen kannst du einfach weglassen. Und wer dich dann also nur in diesen Social Media kennt, der kriegt ein sehr einseitiges Bild. Man kann es halt optimieren und gestalten. So oder so, es ist also ein ambivalentes Verhältnis von uns mit diesen Namen, die wir bekommen haben. Wie gesagt, manchmal lieben wir sie, manchmal hassen wir sie. Und es ist immer in diesem Spannungsfeld die Frage, die Namen, die ich mir selber gebe und die Namen, die von außen mir gegeben werden. Und das kann man auch nicht so 100% voneinander trennen, das wirkt zusammen. Und wir leben in dieser Spannung. Wir wollen unserem Namen gerecht werden, ihn zurechttragen oder uns von ihm befreien. In gewisser Weise sind wir versklavt an das eigene Wunschbild und diese Namens-Post-its, die wir von anderen angeheftet bekommen. Wir haben unsere Freiheit verloren, echte Menschen zu sein. Ich habe ja ganz zu Beginn gesagt, dass wir unseren Namen von Mensch zu Mensch geben oder bekommen. Das ist richtig, aber das war nicht immer so. Im Schöpfungsbericht lesen wir, dass Gott, nachdem er die Pflanzen und die Tiere geschaffen hatte, den Menschen schuf. Mensch heißt auf Hebräisch nichts anderes als Adam und bedeutet auch Erde oder Erdboden, nicht Erdbeben, Erdboden, denn daraus hat Gott ihn gemacht. Ich lese jetzt so ein bisschen in den Auszügen aus 1. Mose 2 und 3 ein paar Verse. Dann formte Jahwe Gott den Menschen aus loser Erde, vom Ackerboden und hauchte Lebensatem in sein Gesicht. So wurde der Mensch ein lebendes Wesen. Benni, kannst du mal weitermachen? Das ist eins der ganz bekannten Bilder, die das beschreiben, von Michelangelo. Hängt, glaube ich, in der Sixtinischen Kapelle. Gott ist derjenige, der den Menschen gebildet hat und der ihm den Lebensatem eingehaucht hat. Und er nennt ihn Adam, Mensch. Das ist der Ursprung der Namensgebung im Sinne von Identitätsstiftung. Von Gott haben wir das Leben bekommen und aus Gott haben wir die Identität erhalten. Jetzt lesen wir mal weiter, wie das seine Fortsetzung gemacht hat. Nun hatte Jahwe Gott im Osten, in Eden, einen Garten angelegt. Da ist er, der Garten. Dorthin versetzte er ihn den von ihm gebildeten Menschen. Jahwe Gott brachte also den Menschen in den Garten Eden, damit er diesen bearbeite und beschütze. Dann sagte Jahwe Gott, es ist nicht gut, dass der Mensch so allein ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm genau entspricht. Jahwe Gott hatte nämlich alle Landtiere und Vögel, die er auf dem Erdboden geformt hatte, zu Menschen gebracht, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Genauso sollten all die Lebewesen dann heißen. So hatte der Mensch dem Herdenvieh, den Vögeln und allen Landtieren Namen gegeben. Aber für sich selbst fand er nichts, was ihm als Hilfe entsprochen hätte. Gott hat dem Menschen die Aufgabe gegeben, den Tieren einen Namen zu geben. Und wir lesen, dass Gott gesagt hat, so wie du das machst, so soll es sein, so ist es gut. Aber dem Menschen fehlte so ein Gegenüber, lesen wir, und deshalb machte Gott die Frau. Da ließ Jahwe Gott einen Tiefschlaf über den Menschen kommen. Er nahm eine seiner beiden Seiten heraus und verschloss die Stelle mit Fleisch. Aus der herausgenommenen Seite baute Jahwe Gott eine Frau und brachte sie zum Menschen. Da rief der Mensch, diesmal ist sie es. Sie ist genauso wie ich und sie gehört zu mir. Sie ist ein Stück von mir. Sie soll Isha heißen, Frau, denn sie kam vom Ish, dem Mann. Interessant an der Stelle ist, dass es hier weder von Adam noch Eva die Rede ist, einfach nur von Mensch und der als Mann und Frau. Das hat offensichtlich gereicht. Ein Name war nicht nötig, da die beiden in ihrer ursprünglichen, von Gott geschenkten Identität und Einheit lebten. Aber wir wissen, dass es dabei nicht blieb. Es kommt zum Sündenfall und dem Gericht Gottes für den Menschen. Er stirbt in dem Moment geistlich und lebt fortan in der Trennung von Gott und auch die Beziehung zu seiner Frau ist auf gewisse Weise gestorben. Denn ab jetzt geht es um Herrschen und Beherrschtwerden im Miteinander von Mann und Frau. Super spannend ist der nächste Vers direkt nach dem Gericht Gottes. Da heißt es, Adam gab seiner Frau den Namen Eva, Leben, denn sie sollte die Mutter aller lebenden Menschen werden. Der Mensch hat das Leben aus Gott verloren. Er muss es jetzt aus sich selbst nehmen. Es war sein Auftrag, den Tieren Namen zu geben. Jetzt gibt er auch seiner Frau einen Namen. Es ist so, als ob plötzlich ein inneres Vakuum gespürt würde, das vorher nicht da war, aber danach schreit, irgendwie gefüllt zu werden. Das hat auch eine äußerliche Wirkung, denn der Mensch empfindet seine Nacktheit augenblicklich mit Scham. Gleichzeitig ist der Mensch auf der Flucht vor Gott. Die wahre Identität ist verloren gegangen und er probiert, es irgendwie alleine und aus sich selbst oder mit der Hilfe von anderen Menschen irgendwie auszugleichen. Sie sind geistlich beide gestorben und wie bezeichnend ist es, dass Adam seine Frau jetzt Eva nennt, Mutter aller Lebenden. Das hat so einen schalen Beigeschmack, denn es ist ja jetzt nur noch das biologische Leben, das der Mensch vererben kann. Aber die Geschichte Gottes mit dem Menschen ist nicht zu Ende. Wir lesen bei einigen ganz zentralen Personen, dass Gott entweder von vornherein oder im Verlauf ihres Lebens in die Namensgebung eingegriffen hat. Der Engel, der zu Josef gesprochen hat, sagt ihm, dass das Kind, das Maria austrägt, Jesus, Retter, heißen soll. Und auch bei Zacharias kam der Engel und hat gesagt, der Sohn, den du bekommen wirst, soll Johannes, Gott ist gnädig, heißen. Aber es gibt einige mehr, die von ihren Eltern einen Namen bekommen haben und den Gott dann korrigiert hat. Der erste, von dem wir das lesen, ist Abram. Abrams Vater war mit seiner Sippe aus Ur in Chaldäa aufgebrochen und wollte nach Kanaan ziehen. Aber er kam nur bis nach Haran und ließ sich dort nieder, bis er starb. Abram kann man übersetzen mit »Der Vater ist erhaben«. Es war also sein Job, dazu beizutragen, dass sein Vater erhaben ist. Er sollte irgendwie so die Identität seines Vaters mitstützen oder groß machen. So wünschte er sich das zumindest. Und dann kommt Gott ausgerechnet zu diesem Abraham und sagt ihm, er soll die Sippe seines Vaters hinter sich lassen und sich von Gott in ein Land führen lassen, das er für ewig erben soll. Er macht sich dann auf den Weg und im Lauf dieser Reise ändert Gott dann seinen Namen in Vater vieler Völker. Abraham. Gott hat ihn von dieser Anbindung an seinen irdischen Vater gelöst und seinem Leben eine göttliche Identität gegeben. Der nächste, von dem wir das lesen, das in den Namen eingegriffen wurde, das war sein Enkel, den seine Eltern Jakob, Fersenhalter oder Betrüger genannt haben. So viel zum Thema, dass fromme Eltern bessere Eltern automatisch sind. Der Name ist also eine Vollkatastrophe und bei allem Übel macht Jakob seinem Namen leider alle Ehre. Er zieht seinen Bruder über den Tisch und betrügt seinen Vater, um dessen Segen zu bekommen. Wird aber auch selber betrogen, von seinem Schwiegervater nämlich, als er bei dem arbeitet. Er will Gott gefallen, aber er kämpft mit eigenen Mitteln darum und ist total verbissen und verkrampft, bis er so eine entscheidende Begegnung mit Gott hat. Da kämpfen die zwei regelrecht miteinander und der Jakob ist so ein zäher, sturer Hund, dass er sagt, ich höre nicht auf zu kämpfen, es sei denn, du segnest mich. Und am Ende dieses Kampfes wird uns dann berichtet, als der Morgen schon aufging, die haben die ganze Nacht gekämpft, dass Gott ihm dann die Hüfte schlägt, also wirklich so ein körperliches Leiden verpasst, was ihm in seiner Stärke und in seinem Ich mache das hier alleine nachhaltig schädigt oder klar macht, das da kannst du jetzt vergessen. Aber er gibt ihm einen neuen Namen danach. Israel, was heißt Gott kämpft. Also dieser Dreh von ich mache selber zu, ich lasse Gott für mich kämpfen. Und das hat er dann gepackt und er war dann auch quasi durch diesen Kampf und die geschlagene Hüfte auch innerlich an dem Punkt, dass er das mitgehen konnte. Der bekannteste, dessen Name geändert worden ist, glaube ich, ist Simon, der Jünger Jesu. Von dem lesen wir bei Matthäus 16. Und ihr, fragte er weiter, also Jesus, für wen haltet ihr mich? Du bist der Messias, erwiderte Simon Petrus, der Sohn des lebendigen Gottes. Darauf sagte Jesus zu ihm, wie glücklich bist du, Simon, Sohn des Jona, denn das hat dir mein Vater im Himmel offenbart. Von einem Menschen konntest du das nicht haben. Deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und alle Mächte des Todes können ihr nichts anhaben. Ich werde dir die Schlüssel zu dem Reich geben, in dem der Himmel regiert. Was du auf der Erde bindest, wird im Himmel gebunden sein. Und was du auf der Erde löst, das wird im Himmel gelöst sein. Wir haben also jetzt zum einen gelernt, dass wir auf der Suche nach Identität sind, nach der Identität sind, die wir im Paradies verloren haben. Wir suchen aber ohne Gott und sind auf das angewiesen, was Menschen an Identität hervorbringen können. Wir haben auch gesehen, dass Gott in das Leben von Menschen hineinspricht, sie beruft und wo nötig ihnen auch einen neuen Namen gibt. Denn manchmal passt unserer ja. Jesaja 43,1 sagt Gott, Jahwe, der dich geschaffen hat, Jakob, der dich bildete, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst mir. Dieses Wort an Israel dürfen wir auch für uns verstehen. Dieser Gott sehnt sich danach, dass wir zu ihm zurückkommen und uns von ihm dieses Vakuum füllen lassen, das wir selber nicht stopfen können. Dass wir der Flucht vor Gott ein Ende setzen und damit endlich wieder geschenkt bekommen, was wir verloren haben. Das geistliche Leben, das Gott uns einhaucht und das uns wieder zum Mensch im Sinne Gottes werden lässt. Es gibt noch eine recht geheimnisvolle Stelle in Offenbarung 2, die davon spricht, dass wir eines Tages einen neuen Namen von Gott bekommen werden, so wie Adam damals. Da heißt es, wer hören will, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer den Kampf besteht, dem werde ich von dem Manna zu essen geben, das jetzt noch verborgen ist. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben, auf dem ein neuer Name eingraviert sein wird, den nur der kennt, der ihn empfängt. Was dieses Bild in meinen Augen ausdrücken möchte, ist, dass dieser Name zu uns passen wird wie sonst keiner. Er wird auf so eine tiefe Weise unserer Persönlichkeit und unserem Herzenswunsch entsprechen wie sonst eben nichts. Und das wird er deshalb, weil er von Gott selbst kommen wird und ist ein Bild dafür, dass dieses Vakuum endgültig zur Ruhe kommen wird, weil es ausgefüllt ist. Wir leben also in so einer Zwischenzeit. Seit Jesus auf die Erde kam, um uns zu erlösen, steht der Weg zu Gott wieder offen. Und wir stehen vor der Entscheidung, ob wir zurückkommen wollen zu Gott und dadurch den ersten Schritt machen hin zu unserer wahren Identität oder ob wir es weiterhin ohne Gott versuchen wollen. Wir sind ja nicht allein. Es gibt ja so viele andere um uns rum, denen es genauso geht. Und wenn ich mich auf diesem Vergleichsniveau bewege, schneide ich vielleicht ja gar nicht so schlecht ab. Vielleicht muss man ja einfach nur an seinen Ansprüchen ein bisschen arbeiten und sich mit weniger zufrieden geben. So ein Sklavenleben hat ja doch auch seine positiven Seiten. Jetzt komme ich an den Punkt der Predigt, den ich mich schon die ganze Zeit freue, nämlich ich kann euch gleich eine Szene aus meinem Lieblingsfilm zeigen. Der Gladiator mit Russell Crowe. Ist schon ein bisschen älter, aber der ein oder andere kennt ihn. Worum geht's in dem Film? Der Held des Filmes ist Maximus, ein römischer Feldherr und ein treuer Diener des alten Kaisers Marcus Aurelius. Zu Beginn des Films kämpft er gegen die Germanen und wird durch den eifersüchtigen Sohn des Kaisers, den Commodus, nachdem der erst seinen Vater umgebracht hat und sich damit zum Kaiser gemacht hat, zum Tode verurteilt. Er kann aber verletzt entkommen und flieht nach Hause in der Sorge um seine Familie, aber er kommt zu spät. Die Mörder des Kaisers waren bereits da und haben seine Familie umgebracht. Verletzt und erschöpft bricht er zusammen, wird aber von Sklavenhändlern gefunden und als Sklave nach Spanien verkauft. Dort kommt er zu Kräften, verleugnet seine Identität und wird gezwungenermaßen zum Gladiator ausgebildet. Nach anfänglichem Hadern und Zweifeln, weil um seines Lebens willens beraubt, beginnt er doch sein neues Leben anzunehmen und macht als Gladiator eine steile Karriere. Und diese Karriere bringt ihn zurück nach Rom, in den Zirkus, wo er als Gladiator gefeiert wird. Sein neuer Name ist einfach Gladiator oder der Spanier. Und dann kommt es eines Tages im Zirkus zur Begegnung mit diesem Commodus, mit diesem Kaiser, der ihm alles genommen hat. Und diese Begegnung, die schauen wir uns jetzt mal an, die ist sehr, sehr schicksalhaft, Benni.
Du hast doch einen Namen.
Mein Name ist Gladiator.
Wie kannst du es wagen, mir deinen Rücken zuzukehren? Sklave! Du wirst deinen Helm abnehmen und mir deinen Namen sagen.
Mein Name ist Maximus Decimus Meridius. Kommandeur der Truppen des Nordens, Tribun der spanischen Legion, treuer Diener des wahren Imperators Marcus Aurelius, Vater eines ermordeten Sohnes, Ehemann einer ermordeten Frau, und ich werde mich dafür rächen, in diesem Leben oder im nächsten.
Zieht die Waffen!
Ich liebe diese Szene. Diese Stelle, wo Maximus sagt, sein Name sei Gladiator und sich dann von Commodus abwendet. Da ist so viel Tragik drin und irgendwie auch Resignation. Aber dann lässt ihn dieser Commodus nicht gehen und ruft ihm hinterher und nennt ihn Sklave. Und ich denke, das macht den Unterschied. Und dann kommt dieser Gänsehautmoment. Er nimmt den Helm ab und indem er seinen richtigen Namen nennt, gewinnt er, man kann es fast spüren, so mit jedem Wort, das er ausdrückt, die alte Würde, die Ehre und Stärke zurück. Maximus hat aus Schmerz seinen wahren Namen verleugnet. Er war erfolgreich, aber leer, getrieben und auf der Suche, Sklave statt freier Mensch. Bis er sich entschieden hat, egal was es kostet, seinen wahren Namen nicht weiter zu verleugnen. Im Film endet unser Held auf römische Weise am Ende dann, erhält unser Held auf römische Weise dann am Ende seinen Frieden, auch wenn es dann sein Leben gekostet hat. Und wir stehen auch immer wieder vor dieser Frage. Was geben wir zur Antwort, wenn wir gefragt werden, was ist dein Name? Sagen wir Gladiator oder ringen wir uns zu einem Maximus Decimus Meridius durch? Uns fragt aber nicht Commodus, der Urheber unserer Not, sondern Jesus, der Retter aus unserer Not. Und ich wünsche dir, dass du dich zur richtigen Antwort durchringen kannst, ohne Rücksicht auf die möglichen Folgen, aber mit Blick auf diese wahre Identität, auf diese Rettung, die jeden Preis der Welt wert ist. Du sagst, ich bin reich und wohlversorgt, mir fehlt nichts. Aber du weißt nicht, wie erbärmlich und jämmerlich du dran bist, arm, nackt und blind. Ich rate dir, Gold von mir zu kaufen, Gold, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du etwas anzuziehen hast und man die Schande deiner Nacktheit nicht sieht. Und Salbe für deine Augen, damit du sie einsalben kannst und dann wieder sehen kannst. Alle, die ich lieb habe, weise ich zurecht und erziehe sie. Mach endlich ernst und ändere deine Einstellung. Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und klopfe? Wer mich rufen wird und mir öffnet, zu dem gehe ich hinein. Und wir werden miteinander essen, ich mit ihm und er mit mir. Wer den Kampf besteht, dem werde ich das Recht geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich den Kampf bestanden und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer hören will, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Amen.